Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala.
Das jetzt folgende Interview über Friedensarbeit in Bolivien haben wir schon im November 2019 geführt. Das war kurz nach den Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen, als es landesweit politische Unruhen gab und Präsident Evo Morales gerade ins Ausland geflohen war. Der Ausnahmezustand im Oktober-November 2019 in Bolivien hatte zwar völlig andere Gründe, aber trotzdem gibt es doch Parallelen zur aktuellen Corona-Krise. Plötzlich verändert sich der Alltag und viele Fragen stellen sich neu. Am Ende des Interviews kommen wir darauf zu sprechen.
Hallo.
Herzlich willkommen zum Podcast, jetzt mal ganz friedlich.
Heute auch wieder mit
Jule Koch
und Sebas.
Sag mal deinen Nachnamen dazu.
Nieser.
Ja, genau.
Mal was ganz Neues.
Sebastian Nieser. Ja, wir können auch mal ein bisschen offizieller werden.
Okay.
Genau. Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Heute mit zwei Gästen aus Bolivien.
Genau. Was weißt du denn über Bolivien?
Ich weiß ziemlich wenig über Bolivien. Ich gebe es gleich von Anfang an zu.
Du warst auch noch nie da.
Ich war noch nie da, aber meine Rolle ist ja auch immer ein bisschen die blöden Fragen zu stellen, die naiven Fragen zu stellen.
Es gibt keine blöden Fragen.
Sebastian, du warst ja schon öfter in Bolivien.
Ja, ich war schon zweimal.
Und was ist dein Eindruck gewesen bei den Besuchen?
Ich mag Bolivien sehr. Ich habe allerdings zuerst einmal gedacht, Bolivien ist ein ausschließlich hochandines Land. Ich war nämlich zuerst in La Paz und am Titicacasee. Das liegt so auf 4000 Metern. Sehr schön.
Bekannt aus verschiedenen Kinderliedern.
Ja. Mhm. Da kennst du wieder andere Kinderlieder als ich. Aber egal. Auf jeden Fall super schön, super kalt auch. Und vor 2 Jahren war ich dann allerdings auch mal im Tiefland, was ja den größten Teil von Bolivien eigentlich ausmacht, im Amazonas. Oder Tiefland und Amazonas.
Und schon dachtest du,
Ja, total. Also auch von den Leuten. Aber vielleicht können uns da auch unsere Gäste vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, weil die sind nämlich dort im Tiefland.
Ja, wir sehen es hier über Skype-Video im Top. Christina von Storch und Thea Konstantinidis. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo, hallo aus Bolivien.
Genau, und ihr seid ja, genau gesagt, in Santa Cruz, richtig?
Ja, richtig.
Bei wie viel Grad?
Ja, heute ist es relativ weniger heiß, also 32, die letzten Wochen war es 37, da sind wir echt davon geflossen.
Kuschelig, ja. Wie würdet ihr die Stadt beschreiben, wo ihr lebt?
Die Stadt ist grün, extrem grün. Also das Erste, was dir auffällt, gerade so im Gegensatz zu La Paz, das ja eher ein bisschen sehr grau und sehr karg ist, ist einfach die üppig wuchernde Natur. Du hast ziemlich viele Tiere in der Stadt, du hast ganz viele wunderbare, wunderschön blühende einheimische Bäume. Also das macht Santa Cruz aus. Und vielleicht so vom sozialen, politischen Aspekt, das ist die allergrößte Stadt in Bolivien, ist aber im Grunde ein Dorf, was es auch ganz lange noch war, bis in die 80er Jahre, das viel zu schnell gewachsen ist.
Und dieses Dorf, Thea, das heißt, das bezieht sich auch auf das Lebensgefühl?
Ja, genau. Das ist Santa Cruz hängt immer so ein bisschen hinterher in Bezug auf Kultur und was es sonst noch so gibt. Das gibt es hier schon, aber man muss wissen, wo man gucken muss, um das zu finden. Und es hat nicht so den Glamour, sagen wir mal, anderer großer lateinamerikanischer Städte.
Also eine Großstadt mit Komplexen. Christina, was wolltest du sagen?
Also man findet ganz tolle, super moderne Autos und daneben fährt die Pferdekutsche. Ja, weil die Stadt einfach so schnell gewachsen ist, dass viele Leute immer noch leben, wie sie gelebt haben auf dem Land. Also du siehst mitten in der Stadt dann ein Haus mit riesen Garten und Pferden und Hühnern, wie auf dem Land. Und davor die Pferdekutsche und daneben dann die Condominios, also die geschlossenen Stadtviertel, die Gated Communities, mit Sicherheit und riesen Allradantrieb-Autos. Direkt eins neben dem anderen. Ja, ich habe zum Beispiel Affen direkt hinter meinem Haus.
Affen?
Ja, einfach so, weil noch ein Stück Land frei ist, weil doch nicht bis dahin gewachsen ist, aber es wird gleichzeitig super schnell gebaut.
Hinter deinem Haus? Ich dachte, die leben in deinem Haus.
So, bitte.
Meine Kinder.
Warum ist denn die Stadt so schnell gewachsen?
Ja, das hier im Tiefland wurde lang angesehen als ein Dorf und ganz viel vergeudetes Land, also nach Sicht der Regierung, Land, das nicht genutzt wurde. Und dann hat die Regierung gesagt, das müssen wir jetzt mal produktiv machen. Und hat hier Agrarwirtschaft eingeführt. Es hat angefangen mit der Baumwolle. Inzwischen sind wir bei Gensoja angekommen. Und dafür wurden ganz viele Arbeitskräfte geholt. Zum Teil innerhalb des Landes, ganz viele Hochland-Indigene ins Tiefland geholt, damit sie jetzt Arbeitskräfte arbeiten. Aber es wurden auch Bevölkerungsgruppen aus dem Ausland geholt, also Japaner und Mennoniten. Die gibt es halt immer noch, die Kolonien, aber die wurden geholt, um das Land endlich mal produktiv zu machen.
Also man kann sagen, dass jetzt Santa Cruz sozusagen das Zentrum der Agrarindustrie ist.
Okay.
Ja, also Soja, aber auch Sorghum und immer noch ganz viel Viehwirtschaft hier auch betrieben wird. Auch wieder so im industriellem Niveau. Ne?
Okay.
Also alles für den Export und so.
Und wenn da so verschiedene Kulturen und Ethnien und Religionen aufeinandertreffen, kann ich mir vorstellen, das führt zu Konflikten. Habt ihr da zufällig mit zu tun?
Du bist aber schlau, woher weißt du das?
Nein, aber kann ja auch sein, ihr habt mit ganz anderen Themenschwerpunkten zu tun. So, ja?
Nein, klar, gerade das Interkulturelle, das Zusammenspiel der verschiedenen Kulturen und ihre Vorstellung davon, wie man Land und Ressourcen nutzen soll, ist ganz zentral bei unserer Arbeit.
Und man muss vielleicht auch sehen, dass hier das Tiefland, wie das Sebastian vorhin schon angedeutet hatte, zwei Drittel des Landes ausmacht. Ja? Und also dieses typische Bild, was man von Bolivien hat, im Hochland, schneebedeckte Gipfel, Wollmützen und Lamas, ist wirklich nur ungefähr ein Drittel. Und hier in dem Tiefland gibt es sozusagen auch die meisten Bodenschätze, es gibt das meiste Land. Und es gibt auch die meisten indigenen Völker, also eine extreme kulturelle Vielfalt hier auch, aber auch gleichzeitig eben einen hohen Druck auf das Land, auf die indigenen Territorien mit einer relativen schwachen Präsenz des Zentralstaates auch an vielen Orten.
Das heißt, einer der Schwerpunkte der zivilen Friedensarbeit in Bolivien sind diese Land- und Ressourcenkonflikte.
Ja, richtig.
Inwiefern? Wie arbeitet ihr dazu?
Willst du anfangen?
Nee.
Thea. Dann also, sage ich es mal direkt.
Es gibt in der Tat, unser Programm widmet sich in der Tat direkt Dialogprozessen und der friedlichen Transformation von Land- und Ressourcenkonflikten. Wir arbeiten eigentlich alle mit Nichtregierungsorganisationen zusammen, die ein weites Spektrum abdecken. Das sind auf der einen Seite Menschenrechtsorganisationen, das sind Organisationen, die einen Schwerpunkt haben eben in der Arbeit mit indigenen Bevölkerungsgruppen, Stiftungen, die Universität, mit der auch Christina arbeitet und in meinem Fall eine Organisation, die Bildung und Kommunikation über ein Radio macht. Also es gibt ganz viele verschiedene Partnerorganisationen aus dem zivilgesellschaftlichen Spektrum, die aber alle in ihrer Arbeit hier angesiedelt sind, bis auf eine Ausnahme. Wir haben noch sozusagen eine Außenstelle in La Paz.
Und diese Partnerorganisationen haben alle auch mit diesem Themengebiet zu tun oder gibt es noch andere Linien eurer Arbeit? Themengebiet Land- und Ressourcenkonflikte, was wir eben angesprochen haben, meine ich.
Wir haben zwei große Pfeiler im Programm. Das eine ist die Transformation von Land- und Ressourcenkonflikten. Die andere ist die Förderung von Dialogprozessen.
Ist ein Riesenthema. Was machst du konkret zum Beispiel? Jetzt mal frage ich dich erstmal und dann können wir noch zu Christina kommen.
Ich arbeite mit einer Organisation, deren Ziel es ist, indigene Bevölkerungsgruppen und ländlichen Bevölkerungsgruppen aus dem Tiefland zu stärken und auch die städtischen Armen, also die Leute, vor allen Dingen Migranten, die in die Stadt gezogen sind und jetzt in den Armutsvierteln leben. Das sind so Bevölkerungsgruppen, die in Bolivien eigentlich traditionell und historisch benachteiligt waren. Die waren nicht an politischen Entscheidungsprozessen benachteiligt, die waren nicht an der politischen Willensbildung beteiligt. Und das ist sozusagen die Zielgruppe meiner Partnerorganisation. Über Bildungsprogramme, sowohl technische Berufe, am Anfang war das auch Alphabetisierung, und über ein Radio. Und das Radio versucht eben auch genau die Perspektiven, die Bedarfe und die Rechte dieser Bevölkerungsgruppen sozusagen in den Mittelpunkt zu rücken. Das heißt, auf der einen Seite geht es vor allen Dingen darum, dass diese Akteure erstmal, also deren Realitäten erstmal sichtbarer werden. In unserem konkreten Fall mit dem Radio hörbarer. Das heißt, wir fahren, wir haben so eine Art mobile Eingreiftruppe, was Land- und Ressourcenkonflikte angeht, aber auch sozusagen gute Good Practices, ja, also gute Beispiele für den Umgang und das Management von Land und Territorium und den natürlichen Ressourcen. Und dann fahren wir also in die Gemeinden und veranstalten da so Radio, runde Radiotische, also schaffen so Dialogräume, wo Akteure und Akteurinnen mit unterschiedlichen Interessen oft zum ersten Mal an einem Tisch sitzen und sich auch zum ersten Mal zuhören müssen, weil es bestimmte Regeln im Dialog gibt.
Und kommen die dann einfach so, also ihr ladet die ein und die sagen, ach ja, da ist mal ein Radio, da gehen wir jetzt hin, oder macht ihr da noch irgendwelche Vorbereitungen?
Nein, natürlich nicht.
Friedensarbeit einfach gemacht.
Das braucht alles Vorbereitung. Ne? In der Regel ist es inzwischen so, dass wir vorher hinfahren, wir machen sozusagen eine Explorationsreise, wo wir die Akteure kennenlernen, mit denen sprechen. Oft ist es auch so, die Organisation hat ein Netzwerk gegründet von Radiojournalisten im gesamten Tiefland, im Amazonasgebiet. Oft ist es auch so, dass wenn wir sozusagen einen Repräsentanten dieses Netzwerks vor Ort haben, dass wir über den Zugang zu den Akteuren bekommen. Aber es ist schon so, dass du natürlich vorbereiten musst. Du musst hingehen, du musst erzählen, wer du bist, was du machst, warum du machst. Du musst transparent sein, du musst Vertrauen schaffen.
Okay, und dann setzen sie sich hin und ihr nehmt dieses Gespräch dann auch auf?
Ja, wir nehmen das auf. Also wir hatten sowohl Live-Übertragungen wie auch die Aufnahme dieser runden Tische. Ja?
Und dieser Prozess an sich führt schon dazu, dass sich die Leute mal tatsächlich ein erstes Mal zuhören und sagen, okay, mal eine andere Sichtweise von dem, was ich eigentlich kenne.
Genau. Das liegt aber auch daran, wie wir sozusagen diesen runden Tisch managen.
Und das ist so ein fortschreitender Prozess. Also ihr fahrt dann, weiß ich nicht, so alle paar Monate wieder dahin und ruft dann diesen Tisch wieder zusammen?
Nein, wir fahren an verschiedene Orte.
Okay.
Und wir halten das ein bisschen nach, indem wir dann weiterhin anrufen und teilweise Interviews noch machen. Wo ist der Prozess jetzt? Aber das ist zum Beispiel was, was wir gerne noch verbessern möchten. Dass es wirklich so ein richtiger Prozess daraus wird und nicht nur einfach so ein Impuls. Man merkt das schon, da ist was. Das ist wirklich so ein transformativer Impuls. Man merkt es, da beginnt gerade so ein zartes Pflänzchen, sich durch die Erde zu schieben. Und das Problem ist, dass natürlich irgendwie dieser Dialograum wieder in sich zusammenfällt, wenn wir weg sind. Mhm. Wenn es vor Ort keine Akteure gibt, die das sozusagen auf sich nehmen und sagen, das ist ein Projekt, das ist uns so wichtig, wir wollen wirklich diesen Prozess stärken und wir wollen ihn begleiten. Aber es ist eine super spannende Arbeit, muss ich sagen. Ich bin in diesen noch nicht mal 1,5 Jahren in fast jeder Ecke, letzten Ecke des Amazonas-Tieflandes gewesen, wirklich mit ganz spannenden Settings. Und es war einfach total berührend zu sehen, wie wichtig das ist und wie wertvoll für die Leute auch, wenn sie sozusagen einen Raum bekommen, ihre Stimme zu erheben und ihre Realitäten wirklich zu schildern. Hier in Bolivien ist eben auch, es gibt keine unabhängige Medienszene. Ne? Die ganzen Medien sind oft sehr tendenziös, die sind privat finanziert und solche Zielgruppen, die per se schon mal kein Geld haben und eben auch deswegen nicht attraktiv sind, die bekommen einfach auch sozusagen keine Airtime. Also die bekommen keine Plattform, die können wirklich auch in den Medien einfach, an den Medien nicht teilnehmen in dem Sinne.
Mich würde noch mal interessieren, du hast gesagt, das ist eine spannende Arbeit, wir geben da wichtige Impulse, wir können eine Plattform schaffen, aber was uns noch ein bisschen fehlt, ist so eine Kontinuität anzubieten von dem Prozess. Wenn du sowas jetzt analysierst oder merkst bei deiner Arbeit, wie schaffst du das, das Projekt dahingehend anzupassen, dass ihr das zukünftig mehr auch berücksichtigen könnt? Geht das oder in welchen Zeiträumen geht das?
Das geht. Das ist aber meiner Meinung nach Arbeit oder erfordert sozusagen Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen. Nicht nur sozusagen auf dieser ganz konkreten Ebene, auf der wir arbeiten. Ne? Das arbeitet, würde ich sagen, auf der strategischen Ebene einfach, dass es klar ist, dass die verschiedenen Partnerorganisationen zusammenarbeiten sollten und dass man gucken muss, wie kann man so Synergieeffekte auch schaffen. Also das würde ich so die oberste strategische Programmebene nennen. Und dann haben wir versucht, mit den Partnerorganisationen des Programms schon so eine Allianz zu bilden, auch im Hinblick darauf zu sehen in der Zukunft, wie können wir gemeinsam solche Prozesse planen, dass zum Beispiel jede Partnerorganisation ihre Vorteile und ihren Unique Selling Point damit reinbringen kann. Also ihr meine Partnerorganisation kann die journalistische Begleitung sozusagen übernehmen, dann gibt es eine andere Partnerorganisation, das ist eine Stiftung, die könnte zum Beispiel an bestimmten Akteursprozessen weiterarbeiten. Da sind wir gerade dabei zu versuchen, sozusagen die Ressourcen, die wir mit den verschiedenen Partnerorganisationen ja haben, so ein bisschen zu analysieren und zu sehen, wie wir die zusammenbringen können. Aber es bleibt ein bisschen eine Enttäuschung oder so ein leicht bitterer Geschmack, ne? So bittersüßlich, dass man weiß, man kann eigentlich nicht so an Prozessen arbeiten, wie sie das erfordern. Also mit einer stetigen Präsenz, mit einer Kontinuität eben auch vor Ort. Und es ist einfach auch extrem aufwendig, dann immer in diese entlegenen Orte zu reisen. Aber daran arbeiten wir.
Okay. Gutes Schlusswort für den Übergang zu Christina. Arbeitest du auch daran?
An dem Synergie. Ich bin in dieser Allianz mit drin.
Ah, herrlich, toll.
Über der sie gesprochen hat, wir haben nämlich in der Allianz 6 Partnerorganisationen zusammengeholt. Also die wir sowieso über den ZFD zusammen sind, aber jetzt haben wir die als Partnerorganisationen in eine Allianz geholt. Aber ich arbeite speziell an der Uni, und zwar dem Forschungsinstitut der Universität Nur in Santa Cruz. Das ist eine private Universität, die aber einen sehr starken Sozialschwerpunkt hat. Das ist eine Universität, die von dem Baha'i gegründet wurde und durch die Religion haben sie da sehr viele Werte, die mit unserem Programm zusammenpacken.
Darf ich kurz fragen, was Baha'i sind? Wer Baha'i sind?
Baha'i ist eine Religionsgruppe.
Gemeinschaft.
Ja, Religionsgemeinschaft, die sehr offen sind, die sehr viele Sozialschwerpunkte legen, ein großer Schwerpunkt auf die Serviceleistung, wie sie das nennen, also dass man in der Gemeinschaft das beiträgt. Es gibt verschiedene Prinzipien, wie zum Beispiel Wahrheitsfindung und Kampf gegen die Armut und so viele Prinzipien, die mit den Entwicklungsprinzipien ganz eng zusammenpassen. Gleichzeitig ist es eine ganz offene Religion, also die auch anderen Religionsgemeinschaften gegenüber offen ist und Räume schafft, wo sich verschiedene Religionsgemeinschaften treffen. Das ist aber nicht meine Arbeit.
Was ist deine Arbeit?
Der Kontext der Uni, genau. Meine Arbeit, ich arbeite im Forschungsinstitut der Uni Und ich habe offiziell vom ZFD aus die Mission, da einen Schwerpunkt zu Konflikttransformation von Umweltkonflikten einzuführen, was es bisher nicht gibt an der Uni. Die Uni hat so ganz gängige, gewöhnliche Studiengänge, aber nichts, was in Richtung Konflikttransformation oder Ressourcenkonflikte geht. Das heißt, das soll eingeführt werden im Forschungsinstitut über drei Kanäle. Zum einen sollen wir verschiedene Veranstaltungen und Publikationen organisieren zu diesem Thema. Also wir nehmen uns jedes Jahr meistens für ein Jahr ein Thema vor. Letztes Jahr haben wir allgemein Konflikttransformation von Ressourcenkonflikten genommen, um mal so eine Baseline zu finden, zu gucken, wer arbeitet eigentlich dazu, haben Netzwerke gebildet, haben ein Forum organisiert, Seminare und danach aus diesem Forum ein Buch publiziert.
Wenn du sagst Ressourcenausbeutung und Umweltkonflikte, ein Klassiker bei euch, was kann man sich als Umweltkonflikt vorstellen?
Ui.
Einen. Ganz viel. Nimm einen Prominenten.
Einen Prominenten. Also Land ist hier das Thema. Ja, Land wird politisch genutzt. Es geht darum, was man mit dem Land anstellt, was sinnvoll ist, wer was von Land will. Da gibt es ganz verschiedene Interessen und Vorstellungen, wie sich das Land entwickeln soll. Ja. Das heißt, hier im Tiefland, wie Thea vorher erzählt hat, gibt es viele indigene Tieflandgruppen und für die bedeutet Land mein Lebensraum. Ich lebe mit dem Land und im Land und mit dem Wald und im Wald. Das heißt, ich brauche den Wald zu leben und ich baue an, was ich brauche zum Essen, sonst gehe ich in den Wald und jag mir was oder ich fisch was im Fluss und fertig und davon lebe ich. Und es gibt andere Entwicklungsvorstellungen, die sagen, nee, Wald bringt nichts. Ja, holst ihn lieber ab und baust mir lieber Gensoja an oder stellen ein paar Rinder drauf, weil die können wir dann exportieren und dann bringen wir wirklich den Fortschritt des Landes. Okay. Das heißt, es werden das Haupt- oder eines der großen Konfliktfelder im letzten Jahr war die Umsiedlung von verschiedenen Gemeinden aus anderen Regionen Boliviens in das Tiefland, in die Region, mit der wir hauptsächlich arbeiten, hier im Nordosten Boliviens. Von massiven Bevölkerungsgruppen, das heißt in einem Munizip, wo vielleicht 30 Gemeinden sind, wurden dann 100 neue Gemeinden gegründet von Leuten, die nicht aus dem Tiefland kommen und die andere Vorstellungen haben davon, wie man Land nutzen soll. Das heißt, die werden dann angesiedelt an ein Land, wo die Tieflandindigenen meinen, ja, das ist doch unser Land, das haben wir schon lange beantragt, wir haben bloß keinen Titel. Dann kommen Bevölkerungsgruppen aus anderen Landesteilen mit dem Titel in der Hand und sagen so, jetzt geht mal weg, das ist unser Land, wir holzen jetzt hier mal erstmal ab und dann übernehmen wir das Munizip, auch politisch, und bestimmen, wie hier Entwicklung stattfindet, weil ihr tragt ja nicht zur Entwicklung bei. Ja, und daraus kann man sich dann die verschiedenen Konflikte ausmalen.
Ja, ne? Das hast du gut, also sehr plastisch beschrieben. Ist deutlich der Konflikt. Mich würde jetzt noch interessieren, was kann so ein Forschungsschwerpunkt da ausrichten? Inwieweit hilft dir bei jetzt einer Konflikttransformation oder bei einem Umgang mit diesen Konflikten? Was ist da euer Ansatz?
Ja, genau. Vielleicht erzähle ich weiter. Ich hatte gemeint, wir haben drei verschiedene Linien. Jetzt eine ist, verschiedene Events zu organisieren. Also da geht es darum, Leute, Meinungen, Leute, Institutionen zusammenzubringen und das Thema zu diskutieren auf verschiedenen Ebenen. Das kann ein riesen internationales Forum sein. Das kann aber auch ein kleiner Gesprächskreis sein oder irgendein Seminar oder eine Reflexionsgruppe oder so. Ne? Gibt es verschiedene Formate, die sich anbieten, an der Uni zu machen, weil die Uni sozusagen eine Art neutrale Institution ist. Weil viele NGOs konnten das nicht anbieten letztes Jahr, weil sie Angst hatten, dass sie dann in eine politische Richtung gelenkt werden oder weil viele NGOs vielleicht aktivistisch tätig sind und dann gibt es Bevölkerungsgruppen, die sagen, nee, da gehen wir dann nicht hin. Und die Universität wird relativ neutral wahrgenommen. Das heißt, wir konnten häufig die Institution sein, die diese Räume schafft, in verschiedenen Formaten. Das zum einen. Dann, daraus haben wir Publikationen gemacht, einfach damit die Sachen auch längerfristig Bestand haben, bleiben. Unser zweiter Schwerpunkt in der Hinsicht ist Netzwerkbildung allgemein. Okay. Wir arbeiten ganz stark daran, zu vernetzen, Institutionen zu vernetzen. Also die Räume, die wir schaffen, auch zu institutionalisieren. Mhm. Zum Beispiel, wir haben letztes Jahr eine Gruppe gegründet, die heißt Confluencias Bolivia, wo wir Interessierte zusammenholen, die mit Konflikten, Ressourcenkonflikten arbeiten oder Interesse haben, daran zu arbeiten, mit dem wir uns dann regelmäßig getroffen haben.
Und der dritte?
Und der dritte Punkt ist Fortbildung zu dem Thema. Wir haben gemerkt, im Zusammenhang mit dem Programm und mit den anderen Partnerorganisationen, da ist es hier im Land keine Möglichkeit gibt, sich fortzubilden oder auszubilden, um in der Konflikttransformation von Umweltkonflikten zu arbeiten. Es gibt viele Leute, die mit Umweltkonflikten arbeiten, weil es einfach so viele Umweltkonflikte gibt, aber nicht wenig Leute, die es gelernt haben. Es gibt hier keine Ausbildung, keinen Studiengang oder so, es gibt vielleicht mal Kurse. Es gab auch mal ein Angebot zu Konfliktbearbeitung allgemein oder zu Mediation. Aber jetzt speziell, wie gehe ich mit Ressourcenkonflikten um und wie kann ich die verstehen lernen, gibt es nicht. Gibt es kein Bildungsangebot. Das heißt, wir haben jetzt dieses Jahr einen Weiterbildungs- oder Aufbaustudiengang entwickelt, speziell zu diesem Thema. Der soll nächstes Jahr im März starten.
Okay. Und jetzt so von der Planung, Universität, Weiterbildungsstudiengänge, generell das Thema zur Transformation, auch mal so zum ganz Praktischen. Also wir sind ja gerade 2019, wer ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, hat mitbekommen, es gab Unruhen in Bolivien, Evo Morales ist außer Landes. Wie hat euch diese Situation betroffen und konntet ihr, weiß ich nicht, sehen, ob eventuell das, mit dem ihr arbeitet, Erfolg hat oder was halt noch fehlt?
Schwieriges Thema.
Drei Fragen auf einmal.
Das hat uns auf jeden Fall sehr betroffen. Ja, die ganzen Unruhen haben uns total aus dem Rhythmus gebracht. So sehr, dass wir 3 Wochen zu Hause saßen und nicht aus dem Haus durften. Außer ja, mal zu Fuß ein paar Straßen weiter oder mit dem Fahrrad. Keine Schule, keine Uni, keine Institutionen, keine Banken, naja, außer bis auf so ganz paar. Lebensmittel haben wir noch gekriegt, zum Glück.
Also das ganze öffentliche Leben hat dann stillgestanden?
Genau. Das ganze öffentliche Leben in Santa Cruz und ein paar anderen Städten. In La Paz war es nicht ganz so still, dafür war es hinter uns so heftiger, die Auseinandersetzung. Wir haben es hier in Santa Cruz relativ friedlich erlebt, aber eben komplett still 3 Wochen lang. Ja, und das hat uns schon, ja, ich denke, wir müssen jetzt als Programm Anfang des nächsten Jahres komplett neu planen. Wir haben sowieso eine neue Länderstrategie anstehen für nächstes Jahr. Und je nachdem, was sich da mit der Regierung so Neues tut, also wir gehen davon aus, dass das Thema Umweltressourcenkonflikte weiter sehr wahrscheinlich Thema bleiben wird, weil einfach die ganzen Regierungen der Region die ganzen Länder der Region darauf ihre Wirtschaft daraus aufgerichtet haben. Sie leben von der Ausbeutung von Ressourcen. Ja, das heißt, da müssen wir ein komplettes Land umstellen und es geht nicht von heute auf morgen. Und wir sehen auch keinen Kandidaten, der da eine Alternative anbietet. Okay. Das heißt, die Umweltkonflikte werden bestimmt, egal welche Regierung kommt, weitergehen. Aber
ihr erweitert euer Programm noch jetzt aufgrund der aktuellen Situation? In welche Richtung?
Ja, wir fangen gerade eine neue Programmphase an nächstes Jahr, also 2020. Da müssen wir uns wirklich nächstes Jahr mal zusammensetzen und gucken, ob das noch genau so die Indikatoren bleiben können, ob man da vielleicht was anpassen muss. Es sind auch durch den Konflikt Themen hochgekommen, wo wir eindeutig gesehen haben, okay, das muss man mal bearbeiten. Das wäre auf jeden Fall ein Thema für Dialog und ZFD. Vielleicht sollte man unseren Schwerpunkt mehr darauf legen. Zum Beispiel das Thema Diskriminierung kam in den politischen Konflikten extrem stark hoch, wo wir dachten, wow, wir hatten gedacht, es wäre schon geheilt sozusagen, wäre ein Thema, was schon ganz gut bearbeitet wurde. Und es ist so hochgekocht, dass man vielleicht nochmal überlegen muss, ob wir da als ZFD einen stärkeren Schwerpunkt drauf legen. Interkulturalität, die verschiedenen indigenen Völker, da gibt es doch echt ganz extreme Gegensätze, die jetzt sichtbar wurden durch die Unruhen.
Kann ich da noch was dazu sagen, weil ich das auch wichtig finde? Einfach nochmal so eine andere, vielleicht ein bisschen weniger professionelle Brille darauf zu setzen, weil wir ja als ZFDler, es ist ja für uns sozusagen die Arbeit, ne? Working on Conflict, und es ist eine ganz andere Erfahrung, wenn auf einmal anstatt dieses Arbeiten am Konflikt dich der Konflikt so umgibt, dass er sozusagen Auswirkungen auf dein tägliches Leben hat. Mhm. Das ist sehr spannend, welche Prozesse da ablaufen, sowohl in einem selbst, aber auch im Team. Und wir haben dann auf eine ganz andere Art und Weise auch als Team gearbeitet und unsere sozusagen unser Handwerkszeug, was wir aus der Friedens- und Konfliktforschung mitbringen, auf einmal auf unseren eigenen nationalen Kontext angewendet.
Wie würdest du das genau beschreiben?
Ich würde das beschreiben, es war natürlich, das stärkste Gefühl war erstmal Unsicherheit. Ne? Wir wussten nicht, wie geht es weiter, wir wussten aber auch nicht, wo sind wir sozusagen als Programm? Wie geht es mit den direkten Aktivitäten, die wir geplant haben, weiter? Und wir haben das dann so gelöst, also dass wir uns in zwei Subteams getroffen haben, einen im Norden der Stadt, alle, die im Norden wohnten, alle im Süden der Stadt, die im Süden wohnten, weil es ja sozusagen keine Möglichkeit gab, irgendwie außer mit dem Fahrrad oder laufend sich zu bewegen. Und haben dann angefangen, zum Beispiel die Akteure in unserem eigenen nationalen Umfeld zu analysieren. Wir haben dann verschiedene Szenarien entwickelt. Und dieses gemeinsam Arbeiten und gemeinsam Sinn schaffen in dieser ziemlich unsicheren, manchmal sogar auch prekären Situation, war eine unheimlich positive Erfahrung. Auch einfach dann im Team zu sein, seine Unsicherheiten, seine Fragen in die Runde zu werfen, sich da austauschen zu können. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass wir diese Erfahrung gemacht haben im Team sozusagen. Natürlich bin ich nicht froh, dass es zur Krise gekommen ist, aber ja, einfach zu sehen, nochmal auf eine andere Art zu arbeiten und eine viel unmittelbarere Art und Weise und eben einfach zu sehen, wer sind wir denn so als Friedensarbeiter, wer sind wir als Individuen, wer sind wir als Programm in einem, wenn der Kontext auf einmal nicht mehr der Normalität entspricht, die du gestern noch für ganz selbstverständlich gehalten hast.
Wie viele Leute seid ihr denn im Team?
Insgesamt
15 mhm. oder so ungefähr mit EHs, also Entwicklungshelfern und nationalem Personal und lokalen Fachkräften. Ich wollte noch kurz ergänzen, dass auch unsere Grenzen der Arbeit sehr deutlich sichtbar wurden. Okay. Plötzlich sagen wir, okay, jetzt seid ihr da, ja, Dialogprogramm, Konfliktbearbeitung, Konflikttransformation, bitteschön, jetzt habt ihr mal einen Konflikt, jetzt zeigt doch mal.
Jetzt zeigt mal transformativ tätig. Auch,
boah, jetzt muss ich doch wenigstens zeigt mal, was ihr könnt.
Ja. Wie ich reagieren kann oder wenigstens muss mir jetzt irgendwie ein schönes Statement einfallen oder muss ich wenigstens mit meiner Partnerorganisation tolle Reflexionen schaffen, und das ging gar nicht. Überhaupt nicht. Es war total schwierig dann und auch eine gesunde Erfahrung zu merken, okay, bis dahin kommen wir aber wahrscheinlich.
Es war vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sehen, dass von den Partnerorganisationen dann nochmal ein ganz anderer Anspruch an einen gestellt wird. Ne? Sagen wir mal, abgesehen von unseren thematischen Schwerpunkten, Land- und Ressourcenkonflikten oder konfliktsensiver Journalismus, dann nochmal zu sehen, ja okay, was sind denn Kernkompetenzen, wie wir mit Krisen umgehen, wie wir in durch Konflikte kommen und sowas. Ich glaube, das hat auch nochmal bei Partnern ein ganz anderes Interesse geweckt, da mehr drüber zu erfahren und einfach auch nochmal gezeigt, ja, es macht Sinn, an diesen Punkten auch irgendwie zu arbeiten. Ne? Jenseits der thematischen und auch strategischen Ausrichtung, die so eine Organisation, so eine Partnerorganisation hat.
Okay. Ja. Ja, sehr interessant. Also wie der Umsturz, also das jetzt mal so ganz direkt und aktuell zu hören, wie so ein Umsturz die eure Arbeit beeinflusst und wie man da aber auch wiederum langfristig dann was Positives rausziehen kann, weil man sich nochmal anders reflektiert und guckt, ah, wir müssen uns in diese Richtung anpassen oder wir müssen jenes nochmal überdenken. Das ist interessant, dieses jetzt von euch so beschrieben zu bekommen.
Ja, Konflikte ja. sind ja ein Motor, ne? Aber gut,
genau. Wir sind... Der Konflikt als Chance.
Genau.
Das kennen wir ja.
Wir sind zeitlich
vielleicht noch
schon.
Ein Punkt, ist, was ein wichtiges, ein, noch eine wichtige Sache ist, es bedeutet natürlich auch immer noch was anderes, wenn man in so einer Situation ist und man ist nicht allein und hat seine Familie um einen herum. Ne? Das würde ich auch gar nicht jetzt hier leugnen, das ist schon auch nochmal dann belastender, weil man natürlich sich Gedanken macht, was passiert mit dem Kind und wie und mit dem Mann und dieses und jenes. Ne? Dann hat man schon nochmal, man hat einfach nochmal, man trägt irgendwie die Verantwortung, weil man weiß, dass die Familie
wegen dir dort
eigenen Jobs ist, hierher gekommen ist, weil man sich regional verwirklichen wollte und sich als Friedensarbeiterin oder Konfliktbearbeiterin sieht. Also das, wie gesagt, ne, das gehört auch zu der Spirale von Reflexionsprozessen, die dann einfach nochmal losgetreten werden, die einen nochmal viel, viel tiefer gehen lassen. So.
Ich würde das mal als Aufschlag nehmen, wenn wir jetzt schon auch über diesen, so die persönlichen Aspekte sprechen, zu unseren 3 Abschlussfragen zu kommen.
Ja.
Ganz kurz und knapp. Dann fange ich mal mit der Thea an. Was gefällt dir besonders an Bolivien?
Mir gefällt besonders an Bolivien die ungeheure Vielfalt, kulturelle, aber auch in Bezug auf die Flora und Fauna, die dieses Land ausmacht. Der Überlebenswillen und die Kreativität, die bolivianische Bevölkerung einfach seit Jahrhunderten zeigt. Das ist für mich schon was ganz Besonderes. Und zu sehen einfach auch, wie die indigenen Gruppen diese ganz besondere Beziehung praktizieren zu ihrem Territorium. Das sozusagen, was das alles Existenzielle ist, das dich umgibt, zu sehen. Nicht nur irgendwie das Land, das du bearbeitest, sondern dieses Verbundensein im Sozialen, im Spirituellen, natürlich auch über die sozusagen Aktivitäten, um den Lebensunterhalt für deine Familie zu bestreiten. Aber in dieser Totalität einfach auch zu sehen, wie viele Dimensionen die Realität in Bolivien sozusagen hat. Kurz und knapp.
Ja, total knapp. Also total kurz, total knapp. Ich habe mich gar nicht getraut, dazwischen zu gehen jetzt, bei der langen Liste an positiven Dingen. Mal gucken, wie es jetzt bei der zweiten Frage aussieht. Was findest du schwierig? Das ist eine kürzere Liste.
Ich finde schwierig die tiefe Spaltung der Gesellschaft, also auf verschiedenen Ebenen. Hochländer gegen Tiefländer, Weiße und sozusagen Criollos gegen Indigene, das ist auch Teil der Realität. Das hat historische Gründe und das begegnet einem in der Gegenwart immer wieder. Also das ist was einen begleitet und das ist meiner Meinung nach auch einer der zentralen Punkte, weswegen es gut ist, dass es ein ZFD-Programm hier gibt, daran zu arbeiten und eine Friedenskultur einfach zu fördern in diesem Kontext. Mhm. Und wenn ich noch eine kurze Sache da sagen darf, natürlich auch diese extreme Ungleichheit, mit der man immer wieder konfrontiert ist. Und gerade hier auch in Santa Cruz als sozusagen ökonomischen Motor auf der einen Seite mit extremem Reichtum und auf der anderen Seite eben zu sehen, dass große Bevölkerungsteile wirklich kämpfen, um durch den Tag zu kommen.
Dritte Frage, noch ein bisschen persönlicher. Was machst du an deinen Wochenenden?
An meinem Wochenende verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Das heißt, mein Mann, meiner Tochter und meinem Hund. Dann machen wir entweder Ausflüge oder wir fahren mit dem Fahrrad oder wir gehen ins Schwimmbad. Oder wir versuchen, aus der Stadt rauszukommen. Das ist nämlich auch eine tolle Sache noch am Standort Santa Cruz. Es gibt ganz viel Natur in der Nähe und Nationalparks, in die man einfach mal übers Wochenende fahren kann.
Dann danke. Dieselben 3 Fragen, auch kurz und knackig, an Christine.
Dieselben?
Ja, dieselben.
Okay. Vielleicht sind die Antworten ja unterschiedlicher, hoffe ich jetzt.
Also was magst du an Bolivien, was fasziniert dich?
Ja, ui, ganz viel. Also inzwischen die Leute, ich bin hier seit 2006, kann ich vielleicht dazu sagen. Und ich habe ein riesiges, tolles Netzwerk an ganz, ganz lieben Leuten im ganzen Land, die super solidarisch sind. Ganz arg fasziniert mich die Natur. Also wie gesagt, meine Affen hinterm Haus bringen mir immer wieder neue Energie jeden Morgen. Oder einmal eine Stunde aus der Stadt rausfahren und dann ist man total ganz in der Natur, ganz im Wald. Es gibt kein Zeichen von Zivilisation mehr und das gibt mir total viel. Das, ja, das fasziniert mich. Okay. Das gibt es so nicht in Deutschland.
Und was findest du schwierig?
Die Bürokratie.
Okay. Der GEZ oder der
ja, oder des GEZ Landes? Ist, ja, extra. Aber das kriegt man
nicht. Reden wir über das Land.
Ja, aber die unberechenbare Bürokratie hier im Land, also wenn man irgendwelche, was weiß ich, du musst einen Ausweis machen, du brauchst irgendwas von Migration, du, was weiß ich, kaufst dir ein Auto oder irgendwas und musst es einschreiben. Es ist so unglaublich kompliziert und korrupt und also du weißt nie, was morgen ist, wie es weitergeht. Du kriegst einen Zettel mit 10 Sachen, die du erfüllen musst, dann erfüllst du die und dann sind die Sachen aber ganz anders, dann brauchst du wieder was ganz Neues und dann sind neue Leute inzwischen in der Behörde und dann ist das wieder alles obsolet und dann musst du aber hier was bezahlen und da was bezahlen, was alles irgendwelche Korruptionsgelder sind und du kommst eigentlich nie weiter und weißt nie, ob du jemals in deinem Leben dieses Papier jetzt kriegen wirst oder nicht.
Da steckst okay. du jetzt seit 2006 in dieser Spirale drin.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie ich da rausfinde.
Aber okay, und wenn du gerade keine Tramites am Wochenende machen musst, was machst du dann?
Sport und Singen.
Sport und Singen?
Sport und Singen, ja. Nicht gleichzeitig meistens. Okay.
Welchen Sport?
Sport, ich gehe super gerne joggen. Okay. Da hinter meinem Haus, wo ich ein bisschen Natur habe, da habe ich auch eine Freundin, die manchmal mitgeht, manchmal alleine einfach so als Meditation so ein bisschen.
Oder in Begleitung der Affen.
Oder in Begleitung der Affen, genau. Oder wenn die Kinder mit wollen, dann fahren die mit dem Fahrrad neben mir her. Inzwischen sind sie leider aus dem Alter raus, schade. Und sonst, ich singe hier in Santa Cruz in der Philharmonie von Santa Cruz, also dem größten professionellen Chor. Und wir machen tolle Projekte, das macht so riesig Spaß. Also Musicals, was weiß ich, über Klassik, Beethoven, Mozart bis hin zu Musicals und super spannenden Projekten, die mit Theater und was ich, verschiedene Musikrichtungen auch, also lokale Musik, aber dann auch internationale Klassik und alles sehr professionell und das macht super riesig Spaß.
Guck mal, was wird da jetzt auf den letzten Sekunden hier noch an Talenten auftun? Das wusste ich gar nicht.
Cool. Habt ihr sonst noch was ihr sagt? Es kam ein bisschen zu kurz.
Wenn nicht, sind wir nicht böse, weil wir sind mit der Zeit ja eh schon ziemlich weit fortgeschritten.
Ja, fällt mir gerade nicht an. Ich glaube, wir haben schön erzählt.
Ja, ja. Das auf jeden Fall.
Nichts, das wir jetzt noch sagen müssten, um heute Nacht einschlafen zu
können. Sehr gut. Weil wir wollen ja nicht, dass hinterher irgendjemand weint, ne? Das ist unser Hauptanliegen.
Ja, genau.
Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall.
Dankeschön.
Ciao.
Ja, tschüss. Ciao.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.